Und ich sah ein anderes Zeichen im Himmel, groß und wunderbar, sieben Engel, welche die sieben letzten Plagen hatten, denn mit ihnen ist der Zorn Gottes vollendet. Und ich sah etwas wie ein gläsernes Meer mit Feuer vermischt, und die, welche als Überwinder hervorgegangen waren, über das Bild, über das Tier und über sein Bild und über sein Mahlzeichen, über die Zahl seines Namens. Sie standen an dem gläsernen Meer und hatten Harfen Gottes. Und sie singen das Lied Moses, des Knechtes Gottes, und das Lied des Lammes und sprechen: Groß und wunderbar sind deine Werke, o Herr, Gott, du Allmächtiger. Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Heiligen. Wer sollte dich nicht fürchten, o Herr, und deinen Namen nicht preisen? Denn du allein bist heilig. Ja, alle Völker werden kommen und vor dir anbeten, denn deine Gerichte sind offenbar geworden. Und nach diesem sah ich, und siehe, der Tempel des Zeltes, des Zeugnisses im Himmel, wurde geöffnet. Und die sieben Engel, welche die sieben Plagen hatten, kamen hervor aus dem Tempel, bekleidet mit reiner und glänzender Leinwand, und um die Brust gegürtet mit goldenen Gürteln. Und eines der vier lebendigen Wesen gab den sieben Engeln sieben goldene Schalen voll von dem Zorn Gottes, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und der Tempel wurde erfüllt mit Rauch von der Herrlichkeit Gottes und von seiner Kraft, und niemand konnte in den Tempel hineingehen, bis die sieben Plagen der sieben Engel vollendet waren. Wir sind ja hier noch mittendrin, das was eigentlich in Offenbarung 11 nach der Entrückung der Gemeinde begonnen hat. Es beginnt ja in Offenbarung 12, dass plötzlich ein massives Zeichen kommt, und davor heißt es in 11,19, und der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet und die Lade seines Bundes wurde sichtbar in seinem Tempel. Es geschahen Blitze, Stimmen, Donner, Erdbeben und ein großer Hagel. Man sieht ja hier in diesem großen Zeichen, nachdem die Bundeslade jetzt wieder gezeigt wird im Tempel Gottes, dass das Heil zu Israel wieder zurückkehrt. Also die Wende in der Heilsgeschichte ist eingeleitet. Es geht nicht abrupt, sondern wir wissen ja aus der Offenbarung und aus der Apostelgeschichte, dass die Heilszeiten, wenn sie wechseln, dass sie ineinander gehen. Und genau das passiert hier. Und dann beginnt ja in 12, dann sieht er plötzlich ein großes Zeichen, das im Himmel erscheint. Das heißt, es beginnt jetzt von der Schrift her praktisch eine zeichenhafte Darstellung bestimmter endzeitlicher Geschehnisse. Dann in 13 sehen wir auch wieder, dass Johannes sieht, wie dieses Tier aus dem Meer aufsteigt, und dann in 11 das andere Tier aus der Erde. Dann in 14, dann sieht er im Himmel, praktisch auf dem Berg Zion, auf dem himmlischen Berg Zion, sieht er das Lamm, der Herr Jesus und die Gläubigen. Und sie singen jetzt ein Lied. Das ist jetzt wichtig, weil hier singt jemand anders ein Lied. Und allein wenn man die zwei Lieder vergleicht, sieht man, dass es nicht die gleiche Person sind, dass es ein anderer Vorgang ist. Und dann sieht er wieder in Vers 6, und zwar, das Gericht kommt. Und das ist immer interessant. Es heißt hier, und zwar ein dauernder Wechsel. Einmal siehst du das Heil, dann siehst du wieder das Gericht, dann in 14 sieht er wieder den auf der weißen Wolke, und dann sieht man wieder Gericht über Israel, Gericht über die Welt. Und jetzt in 15, das ist praktisch die letzte Einleitung, bevor die Zornschale Gerichte losbrechen. Hier heißt es, ich sah ein großes Zeichen im Himmel, groß und wunderbar. Sieben Engel, welche die letzten sieben Plagen hatten, denn mit ihnen ist der Zorn Gottes vollendet. Also man sieht hier auch, indem es heißt, ein anderes großes Zeichen praktisch, oder ein Zeichen, das groß und wunderbar war. Hier beginnt jetzt wieder durch die Zeichen praktisch die Epoche, wo es zu Israel systematisch hingeht. Israel, ich möchte es nochmal betonen, in 1. Korinther 1, 22, Israel ist zeichenorientiert. Und dazu muss man von den Zeichen auch etwas wissen. Das heißt, es werden nämlich die Juden ein Zeichen fordern und die Griechen Weisheit verlangen. Die Juden fordern Zeichen, und hier beginnen die Zeichen. Und was auch ganz interessant ist, wenn man einen heilsgeschichtlichen Wandel hat in der Bibel oder eine neue Heilszeit kommt, dann passiert immer das Gleiche. Man kommt zuerst in der Regel ein Zeichen. Siehe auf dem Sinai, bei der Gesetzgebung, dann kamen die Zeichen bei Herrn Jesus, als er als der Messias kam. Dann kamen die Zeichen, als das Heil zu den Heiden kam. Dann kamen die Zeichen, als das Heil praktisch von den Juden weg zu den Heiden direkt ging. Und dann sagt die Bibel nochmals, dass die Zeichen zurückkehren als Fälschung in der Endzeit, eben wenn die Heilszeit beginnt, der Verführung, sprich, oder Heilszeit kann man da nicht sagen, die Unheilszeit ist der richtige Ausdruck, wenn der Antichrist kommt. Und hier sieht man jetzt, wenn es wieder zu Israel geht, dann setzen die Zeichen massiver ein. Auch hier bringt die Offenbarung jetzt dauernd zeichenhafte Vorgänge. Und hier sieht man mich einfach in dieser anderen Heilszeit, die Gemeinde ist bereits entrückt, die Gemeinde ist im Himmel. Wir haben hier jetzt praktisch den Zustand auf der Erde, bevor das Inferno losbricht. Da steht die letzten sieben Plagen. Das kann man auch anders übersetzen. Das Wort heißt eigentlich Schläge, Hieb, also es ist ein Schlag, ein Hieb, ein Streich, eine Wunde, ein Unglück, bis hin zu Striemen. Das heißt eigentlich, es ist nicht bloß eine Plage, sondern es sind gezielte Schläge. Das heißt, Gott zeigt hier nochmal, dass er sein Zorn, dass das kein verhaltener Zorn ist, sondern gezielter, strafender Zorn, wo Gott letztendlich diese Menschheit für die Sünde, die sie begeht, und diese Sünde sind ja vor allem die aus Offenbarung 9, 20 und 21, dass sie die Dämonen anbetet, die Finsternismächte, dass sie Zauberei, Hurerei, Lüge, dass sie Ehebruch, dass sie alles trägt, was Gott verboten hat. Und hier geht daraus hervor, Gott schlägt diese Welt ganz gezielt, mit gezielten Schlägen. Also Plage ist fast zu weich für das, was hier steht. Es sind Schläge, gezielte Schläge, Hiebe, die hier letztendlich von Gott ausgeteilt werden. Das heißt, er bringt hier seinen Zorn zur Vollendung. Jetzt dreht es auf die Spitze. Und das ist ja das, was für den Menschen so schwierig ist. Wenn du siehst, was in dieser Welt abgeht, dann denkst du, ja, Gott lässt 5 Grad sein. Gott lässt alles durch. Aber in Wirklichkeit, laut Römer 2, Vers 4, ist ja immer die Langmut Gottes, die den Menschen noch praktische Gelegenheit zur Buße gibt. Aber in Wirklichkeit hat Gott in seinem Heiligen Ratschluss bereits das Gericht beschlossen. Und das ist nur praktisch die Frage, wenn der Point of No Return, das heißt, wenn die Grenze überschritten wird, wo es kein Zurück mehr gibt, und dann schlägt Gott zu. Und dann kommen diese Geschläge, die sind gezielt von Gott gesteuert, um hier diese Menschheit, man hat ja vorher gesehen, wie dieses Gericht wie immer im Hause Gottes beginnt. Und ich denke, das ist einfach wichtig, wir müssen es verstehen. Diese Gerichte Gottes, die haben 3 verschiedene Gruppen. Also, und praktisch die Gemeinde selber, die Gemeinde Jesu, dort davor schreibt die Bibel, 1/3 wird hier mitgerissen durch den Schwanz des Drachen. 1/3 wird untergehen. Für Israel sagt sie dann, Israel Umkehrverhältnis, für Israel werden 2/3 sterben, nur 1/3 überleben, und von der Welt sagt sie, 1¼, 1/3, das ist mathematisch praktisch die Hälfte. Also von der Gemeinde 1/3, von der Welt die Hälfte, von Israel 2/3. So werden praktisch die Opfer sein dieser Gerichte. Gut. Und man sieht es hier an der ganzen Darstellung. Es heißt hier, es sind die 7 Engel. Engel ist ein griechischer Wort, das hat der Luther, weil er kein besseres deutsches Wort hatte, einfach mit Engel übersetzt. Aber ein Engel ist eigentlich keine Übersetzung. Engel ist überhaupt nicht übersetzt, sondern Engelos und Engel, das ist für Deutsch. Engel heißt einfach Bote. Also man darf da jetzt keine solche Vorstellungen haben, das sind so Engelchen. Engel heißt einfach Bote. Die Bibel sagt gar nichts, als dass Gott ein Bote schickt, der das anzeigt. Und diese praktisch 7 Boten, die haut diese Fülle des Zornes Gottes praktisch in der Verwahrung. Und da ist jetzt wichtig, 7 ist die Vollzahl Gottes. Das sieht man im Jesaja 11, Vers 1. Und zwar, dort redet die Bibel von Gott selber, dass er den 7-fachen Gottesgeist hat. Und zwar, dieser 7-fache Gottesgeist ruht auf dem Herr Jesus aus diesem Spross, aus dem Stumpfe Isais. Vers 2 heißt, aus demselben wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit, der Geist des Verstandes, der Geist des Rates, der Stärke und der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Das ist der 7-fache Gottesgeist. Wenn man es zusammenzählt, sind genau 7 Dinge. Und 7 ist einfach eine Vollzahl Gottes. Ich möchte nur 2, 3 Beispiele zeigen. 3. Mose 4, Vers 6. Und der Priester soll von seinem Finger in das Blut tauchen und von dem Blut 7-mal an die Vorderseite des Vorhangs des Heiligtums vor dem Angesicht des Herrn sprengen. Also 7 ist in der Regel immer die Vollzahl Gottes. Das heißt, das ist das Handeln in der Fülle Gottes. Engelboten, das sieht man, die Offenbarung ist gekennzeichnet. Das beginnt ja bereits in Offenbarung 1, wo es heißt, Gott gibt es praktisch diese Botschaft der Offenbarung seinem Sohn, er gibt es einem Engel oder einem Boten und der Bote gibt es Johannes. Das ist also der Weg Gottes, wie er handelt in der Regel. Und wenn man jetzt die Plage und die Gerichte anguckt, dann muss man einfach eine Kette sich angucken, um es zu verstehen. Die erste Kette ist 1. Thessaloniker 1, Vers 9. Das betrifft uns Gläubige massiv. Ich muss ja immer sagen, in welcher Beziehung stehen wir zu diesen Geschehnissen? Reinheitsgeschichtlich sind wir weg. Aber wir haben eine Beziehung zu diesen Dingen. Und zwar in 1. Thessaloniker 1, Vers 9 heißt es: Denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott als Sklaven zu dienen und seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet vor dem zukünftigen Zorn. Und wir haben es hier bei diesen Plagen, bei diesen Schlägen mit dem zukünftigen Zorn, mit den Zornschalengerichten zu tun. Und hier sagt er ganz klar, generell, der Herr Jesus wird uns vor jeder Form letztendlich des Zorns bewahren. Und das ist wieder ein ganz entscheidender Punkt. Wenn jetzt die Zornschale hervorbrechen, dann ist das ein weiterer Beweis, dass die Gemeinde zu diesem Zeitpunkt entrückt sein muss, dass sie weg sein muss, weil die Bibel ganz klar lehrt, bevor das praktisch der zukünftige Zorn kommt, wird die Gemeinde bewahrt sein. Er wird sie davor bewahren. Das heißt, die Gemeinde geht da nicht rein. Sie geht in die Verführung rein, sie geht in die Trübsal rein, sie geht in die Posaunengerichte rein, sie geht überall rein, aber nicht in den Zorn. Vom Zorn sind wir eindeutig bewahrt. Jetzt muss man einfach etwas verstehen, Gott ist heilig und Gott bleibt heilig. Und Zorn zieht letztendlich, wenn man es als Ganzes sieht, Zorn ist etwas, das von der Sünde angezogen wird, so muss man sagen. Das heißt, Sünde löst immer Zorn aus oder die Sünde zieht immer den Zorn Gottes an. Ich lese dazu Römer 1, Vers 18. Denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Und dann erklärt er, wie dieser Zorn sich auswirkt. Und dieser Zorn hat viele Schattierungen. Zum Beispiel eine Form des Zornes Gottes ist, dass er einen Menschen einfach gehen lässt. Das heißt, dass er ihn nicht mehr straft. Dass er ihn einfach machen lässt, was er will. Das ist die schlimmste Form des Zornes Gottes, weil damit ist der Mensch letztendlich freiwillig des Teufels. Das Zweite, was einfach zum Zorn Gottes gehört, wo dann Gott gezielt straft. Wir haben es ja gesehen bei den vorigen Gerichten, dass es rufende Gerichte gibt und dann schon wieder Gerichte, die sind schon bereits vermischt mit Zorngericht und mit Strafe. Und das, was jetzt kommt, diese Plagen, ist reine Strafe. Das ist reine Strafe für die Sünde. Johannes 3, 36. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Das ist eine ganz wichtige Sache. Wir müssen das ganz nüchtern sehen. Die Bibel redet davon, dass Gott praktisch einen Waffenstillstand einhält. Mit dem Menschen. Aber es ist eine Tatsache, dass über der Menschheit seit dem Sündenfall praktisch der Zorn Gottes drüber ist. Der Zorn ist über der Sünde, ist über einer sündigen Menschheit. Der ist eine gegenwärtige Tatsache. Und wir wissen nie, und das ist ja eben das, was der Ungläubige bedenken muss, du weißt nie, wenn der Zorn ausbricht. Jonathan Edwards hat es in seiner berühmten Predigt so ausgedrückt. Er hat gesagt, es ist wie wenn du auf einem See bist, der zugefroren ist. Und du läufst drüber, du hast keine Ahnung, wo jetzt letztendlich dieser See dünn ist, also wo die Eisschicht auf dem See dünn ist und wo du einbrechen kannst. Er sagt, es ist ein Bruchteil von einer Sekunde, wo es plötzlich runterbrechen kann. Er sagt, und wenn es bricht, dann ist es so, wie wenn ein Felsbrocken runterfällt und dann ist es Spinnwebe. Er sagt, der Zorn Gottes ist so brutal und der löst sich so heftig aus und wird dann so eine Dimension annehmen, dass es wie ein Spinnwebe ist, das einfach zerschlagen wird durch den Fels. Und es hat Leute gegeben, die zum Beispiel den Fliegerangriff im Zweiten Weltkrieg auf Darmstadt gesehen haben. Und die Gläubigen, wo die das gesehen haben, haben sie gesagt, jetzt verstehen wir, was Zorn Gottes ist. Und es gibt einen Auslöser von einem Zorn, wo du nichts mehr tun kannst. Da bist du ein Spielball da schlägt Gott zu, da kommen die Schläge in so einer Dimension der Art und Weise, dass es keine Rettung mehr gibt. Und über dem Ungläubigen lastet dieser Zorn. Und erst durch eine klare Bekehrung, wenn jemand Friede findet durch Jesu Blut und Wunde, dann geht es weg. Dann nimmt Gott diesen Zorn dem Menschen gegenüber weg. Und darum geht er auch nicht in diese Zornschalengerichte hinein. Und das ist ganz entscheidend. Und darum haben wir hier eine tiefe Beziehung. Wenn wir das lesen, dann können wir das nicht neutral lesen, sondern wir müssen das einfach lesen mit einem dankbaren Herzen, dass wir elende Sünder eben nicht in diesen Zorn müssen. Wir wissen ja, was Ende vom Zorn ist. Feuersee. Feuersee. Einfach Trennung von Gott in der Hölle. Feuersee. Und das, was hier ist, das sind die aktiven Schläge Gottes gegen eine Sünde. Und durch unsere Bekehrung, in dem Moment, wie wir gewaschen wurden dem Blut des Lammes, sind wir diesem Zorn entflohen. Das ist etwas Großes, das Größte, was ein Mensch erleben kann, dass der Zorn nicht mehr auf ihm ist, dass er nicht in die Zornschale muss, dass er nicht in die Hölle muss, aber auch, dass in diesem Leben die Fürsorge Gottes da ist und eben nicht der Zorn. Jetzt erklärt Paulus nochmal im Kolosser 3,6 und sagt, um dieser Dinge willen, und jetzt erklärt er, Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde, Habsucht, was Götzendienst ist, um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Das heißt, diese Dinge reizt Gott, und jetzt muss man einfach sehen, wir gewöhnen uns ja daran, das ist das Teuflische. Wir gewöhnen uns daran durch die Medien, dass es immer schlimmer wird. Das heißt, die Menschheit ist immer zuständig, unbeschreiblich, was die tun, Gott gegenüber. Und jetzt müsst ihr euch das einfach vorstellen. Je weiter das passiert, je weiter gesündigt wird. Wenn zum Beispiel in Deutschland wir inzwischen so weit sind, dass die Hälfte der Ehe scheitert, wenn wir so weit sind, dass das Zusammenleben vor der Ehe, was die Bibel eindeutig Hurerei nennt, dass das im Endeffekt der Normalzustand ist, wenn man Abtreibung zulässt, was die Bibel Mord nennt, wenn man letztendlich jede Sünde, die irgendwo in dieser Welt bösartig ist, und das möchte ich einfach sagen, ich habe heute in Idea Spektrum einen Artikel gelesen, da geht der Redakteur geht drauf rein und sagt, heute ist glaube ich Jubiläum 50 Jahre Bildzeitung. Und der beschreibt dann und sagt, wie weit das deutsche Volk gekommen ist, dass das prägende Element ist für ein Volk. Ein absolutes unreines Element, wo man sagen muss, ja was soll das? Und das ist alles normal. Das heißt, wir sind immer mehr abgekippt. Aber jetzt kommt das Brutale. Jetzt gehst du in ein anderes Land und dann denkst du, da ist es besser und dann stellst du fest, und es kommt durch die Medien, da ist das Gleiche passiert. Durch die Schweiz zum Beispiel, der Blick. Durch wo du hingehst, hast du solche Dinge. Und du hast überall durch die Medien die gleiche Verseuchung. Durch überall die gleiche Bösartigkeit. Durch überall der gleiche Sünderpfuhl. Und im Endeffekt bedeutet das, dass der Zorn Gottes sich langsam weltweit über die ganze Erde zusammenbraut. Und das Entladen des Zornes Gottes über die ganze Erde, über den ganzen Erdball, das ist letztendlich das Zornschale-Paket, das Gott dieser Erde gibt. Es ist mir jetzt natürlich klar, wenn du mit Theologen redest, zum Beispiel, mit liberalen Theologen, die betonen bloß die Liebe Gottes. Die betonen immer bloß, dass Gott lieb ist. Aber man muss es einfach sehen, die Bibel lehrt unzweideutig, und da gibt es überhaupt keine Frage, die Bibel lehrt, dass jeder Sünder den Zorn Gottes über sich hat. Die Bibel lehrt eindeutig, dass man nur dem entfliehen kann durch eine klare Bekehrung und Wiedergeburt, wenn man gewaschen wird durch Jesu Blut. Und sie lehrt eindeutig, dass dieser Zorn von Gott aktiv ist, dass er ein Point of No Return hat, das heißt, wo es kein Zurück mehr gibt, wo Gott dann zuschlägt, und dass es gezielte Hiebe Gottes sind. Und es sind Schläge, es sind wirklich... Und das hat mich tief erschüttert. Also im Wörterbuch, im neueren theologischen Wörterbuch, beziehungsweise im griechischen Schlüssel, steht sogar drin, man könnte auch das Wort Katastrophe benutzen. Gezielte Schläge in Form von Katastrophen. Also einfach, da passiert was. Das wird nicht gering sein, das wird brutal sein, es wird schlimm sein. Und diese heile Welt, die uns die Medien vorgaukelt, diese heile Welt, die wir hier draußen sehen, die gibt es nicht. Diese heile Welt ist letztendlich ein Bluff vom Teufel, sondern hier ist etwas Aktives. Und er sagt ganz klar, wegen diesen Sünden kommen diese Plage über die Menschheit. Und in Offenbarung 6 haben wir ja so eine Vorankündigung, Offenbarung 6,16, wo die Schrift sagt, Und sie sprachen zu den Bergen und zu den Felsen, fallet auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Denn der große Tag seines Zorns ist gekommen und wer kann bestehen? Und das ist etwas Brutales. Und man sagt ja immer, der Liebe heilend. Aber die Bibel lehrt es nicht. Sondern die Bibel sagt, der Herr Jesus sucht den Sünder. Er ist der Sohn seiner Liebe. Er ist der, den Gott gegeben hat, seiner Liebe uns zu erlösen. Aber er ist der, der selber den Zorn auslösen wird, der selber mit dem Zorn zu tun hat. Und teilweise werden die Menschen, die hier das Mahlzeichen annehmen, werden gequält werden vor ihm, hinein in die Ewigkeit der Ewigkeiten. Und hier ist die Bibel nochmal ganz klar, indem sie sagt, er hat mit diesem Zorn zu tun. Und zwar, das müssen wir ganz nüchtern sagen, es ist der große Tag des Zorns und es ist der Zorn des Lammes. Und das ist das, was mich nicht begreift. Der Mensch kann wählen, ob er das Lamm kriegt, der Erlöser, der Geschlachtete, stellvertretend für ihn, oder er kann wählen, ob er den Löwe kriegt. In Offenbarung 5 wird er vorgestellt, das Lamm und der Löwe. Und ich kann frei wählen, ob ich das Lamm will oder der Löwe. Wenn ich das Lamm nicht will, kriege ich den Löwe. Ich kriege eins von beiden. Wenn ich das Lamm wähle und mich erlösen lasse und mich bekehre, dann kriege ich den Löwe nicht. Dann kriege ich den Zorn nicht. Und das ist eben das, was muss ein Mensch tun, dass der Zorn Gottes über ihn kommt? Gar nichts, der ist da. Der ist da als Fakt. Und dann passiert etwas plötzlich. Und heißt, wie kann Gott es zulassen? Und das ist immer die Frage, wenn immer die Gerichte kommen. Wisst ihr, wir sind so naiv. Wir sind so naiv. Es ist so viel, der Zorn Gottes und der Gerichten und der Sünde ist in dieser Welt. Da passiert so viel, bloß passiert bei uns gerade nicht. Das ist das, wo man immer denkt. Wenn heute die Gläubigen sagen, wir werden jetzt wieder Kassette gehört, wo der Bruder sagt, wir werden vor der Trübsal bewahrt werden, wo ich sage, lieber Mann, hast du Ahnung, dass auf der ganzen Welt bereits Trübsal ohne Ende über die Gläubiger, über die Gemeinde gekommen ist? Der ist schon lange da. Das müssen wir einfach nüchtern sehen, diese Trübsal ist schon lange da, bloß wir haben sie nicht. Aber wir werden sie auch kriegen. Europa gehört zum Herzstück des antichristlichen Reiches. Das muss man einfach sehen, wir gehören zum Zentrum. Und wenn man mal sieht, wer hätte denn je geglaubt, dass ich in Deutschland nochmal solche Zustände abspiele? Dass die Deutschen sich nochmal gegen Israel stellen? Wer hätte es je geglaubt? Vor 10 Jahren ausgeschlossen. Ausgeschlossen, hätte nie jemand geglaubt. Da siehst du einfach, da ist Inzucht. Da passiert was. Da dreht es alles auf den Kopf. Und du bist heute so weit, dass du sagst, wow, da würde nichts mehr passieren. Dann müssen wir es einfach nicht so sehen. Die Welt weiß nicht mehr, was gut und böse ist. Ich habe es mitgekriegt, wo dieses Attentat wieder war in Israel, wo ein Palästinenserführer sagt, dieses Attentat ist nur praktisch für Israel, um dass Israel seine Verbrecher verstecken kann. Das muss ich mir mal vorstellen. Wie verrückt man sein muss im Hirn, dass wenn ein Mörder Schulkinder in die Luft springt, dass man sagt, die Opfer wollen mit diesem Terroranschlag ihre Verbrecher verbergen. Auf die Idee muss man zuerst mal kommen. Ich bringe jemanden um und sage, jetzt habe ich den halt umgebracht, aber jetzt hat er wieder was, um seine Verbrecher zu verbergen. Da merkst du, das. Und die Welt schreit Hurra. Und der lutherische Weltbund stellt sich voll dahinter. Und Leute, solche Dinge, du siehst, wie alles außer Rand und Band ist. Und je weiter das kommt, das ist wie bei Sodom und Gomorra. Bei Sodom und Gomorra hat Gott den Himmel verlassen, ist heruntergefahren. Das hat er getan, weil der Geist noch nicht ausgegossen war. Darum ist Gott heruntergefahren, hat sich das genau angeguckt. Und so ist heute. Es ist heute genau das Gleiche. Wir nähern uns systematisch diesem, wie soll ich sagen, diesem Point of No Return, wo es wirklich kracht, wo es dann aus ist. Und da kann man als Gläubiger bloß sagen, Gott sei Dank, und das meine ich jetzt wirklich nicht in der Floskel des Schwaben, Gott sei Dank, sondern wirklich, Gott sei Dank, dass wir erlöst sind. Dass wenn das kommt, selbst wenn wir damit sterben müssen, irdisch, ich kann doch nicht garantieren, dass wenn heute Gott zulässt, dass Deutschland einen Atomkrieg kriegt und Atombomben fallen über Deutschland, dass wir da nicht sterben. Also man weiß ganz ehrlich, im Zweiten Weltkrieg sind die Gläubigen genauso gestorben. Bloß die sind erlöst. Wenn die aufwachen, sind sie im Himmel. Das ist der Unterschied. Das muss uns klar sein. Gott wird diese Welt richten. Und es kann sein, auch in die Vorgerichte kann einmal was passieren, was die Gläubigen trifft. Das ist absolut möglich. Ich muss euch sagen, wir sind militärisch auch so ganz weit weg. Manchmal wäre es mir lieber, Messwetter wäre ein bisschen weiter weg. Wisst ihr, die Trubel, die sind nicht so ganz harmlos, das muss man einfach nüchtern sehen. Gell, und das ist bloß ein Messwetter, es hat noch viele drumherum. Was denkt ihr, in Stuttgart alles ist? Was ich bereite, in Taifing auf dem Hohberg, militärisches Zentrum, oben, der Turm. Mitte drin, wisst ihr, das ist überall, hat es militärische Anlagen. Das heißt, wir sind schon sehr nah dran. Und jetzt geht die Bibel weiter und sagt praktisch in dieser Offenbarung 15, in diesem, es ist der Prolog, das heißt die Einleitung zu den Gerichten. Im guten Buch ist immer ein Prolog. Das heißt, da wird immer eine kurze Vorgeschichte erzählt oder wird man vorbereitet auf das, was kommt. Und hier bereitet Gott uns vor. Und jetzt sagt er wieder in 2, und ich sah etwas wie ein gläsernes Meer mit Feuer vermischt, und die, welche als Überwinder hervorgegangen waren, über das Tier, da steht im Griechischen eigentlich was Seltsames, da steht, die hervorgegangen waren aus dem Tier, das heißt aus dem Staat raus, aus dem Bild, aus dem Mahlzeichen, aus der Zahl, das heißt, die steckte drin. Also da ging es einmal einen Kampf auf Leben und Tod. Und über die Zahl seines Namens, sie standen an dem gläsernen Meer und hatten Harfen Gottes. Und jetzt sieht man zwei Dinge. Man sieht hier Überwinder und man sieht den Rest. Und jetzt müssen wir einfach gucken, Meer ist laut Offenbarung 17, Vers 15, ist eigentlich relativ einfach, das Völkermeer. Die Wasser, die du gesehen hast, wo die Hure sitzt, sind Völker, Scharen, Nationen und Sprachen. Das Völkermeer in der Regel wird in der Bibel durch Wasser dargestellt. Offenbarung 4, Vers 6. Und vor dem Thron war ein gläsernes Meer. Und das müsst ihr euch das einfach so vorstellen. Vor dem Thron Gottes ist praktisch die ganze Weltbevölkerung vollständig durchsichtig als gläsernes Meer. Und Gott sieht die ganze Zeit in diesem gläsernen Meer, was die Menschheit ihm antut, was die Menschheit sündig, was sie treibt. Seit der Ausgießung des Heiligen Geistes muss Gott nicht mehr wie bei Sodom und Gomorra herunterfahren, sondern der Heilige Geist ist wie eine Lufthülle über die ganze Erde. Gott sieht in jedem Winkel alles, was da ist. Und dargestellt ist vom Thron Gottes in diesem Völkermeer. In diesem gläsernen Meer sitzt Gott auf seinem Thron und guckt praktisch vor sich. Praktisch und sieht die ganze Zeit, was in diesem gläsernen Meer passiert, was hier letztendlich vor sich geht. Und jetzt sagt die Bibel plötzlich, jetzt beginnt Gott, und das gehört mit zu diesen Schalen, man sieht jetzt, wie plötzlich Feuer in dieses Meer hineinkommt. Und Feuer ist in der Bibel in der Regel ein Bild für das Gericht. Und zwar, ein furchtbares, praktisch Feuergericht wird über dieses Völkermeer kommen. Das heißt, das Feuer Gottes, die Gerichte Gottes werden wie über Sodom und Gomorra über diese Erde kommen. Was jetzt interessant ist, wenn man Offenbarung 4, Vers 6 guckt, dort ist das gläserne Meer ohne Feuer. Und jetzt in Kapitel 15 ist es mit Feuer. Das heißt, in Offenbarung 15 ist Gott in Offenbarung 4 und 5 ist Gott und das Lamm. Das ist nur Gnadezeit. Und in 15, da ist das Völkermeer bereits mit Feuer vermischt. Das heißt, das Gericht Gottes ist ausgelöst. Und da geht es jetzt von Gott her wirklich ans Letzte. Er wird jetzt diese Erde mit Feuer durchsetzen. Und bei diesem Gericht, das muss man einfach nüchtern sehen, da wird die Hälfte der Menschheit sterben. Insgesamt. Also da kommt der letzte Rest voll dazu. Das muss ich mal vorstellen. Jeder zweite stirbt. Soll ich mal ein Bild sagen? In der Welt ist es so, jeder zweite Ehe geht kaputt. Wie Gott sagt, dafür stirbt jeder zweite. Also ist jetzt, ihr begreift. Gott antwortet auf Sünde. Gott lässt nicht 5 Grad sein und sagt, hey, jetzt lassen wir ein bisschen Sünde weg. Gott antwortet auf jede Sünde mit Gericht, auf jede. Und Gott rechnet es auf. Wir dürfen doch nicht glauben, dass wir Gottes Angesicht sündigen können. Ich habe schon zu meiner Kollegin gesagt, wenn eine Atombombe fällt auf Deutschland, seid ihr schuldig. Ich habe mal zu einer Kollegin gesagt, sie lebt mit ihrem Freund zusammen ohne Trauschein. Ich habe gesagt, das ist genau der Grund, warum die Bombe fallen wird. Und dann gucken sie dich an, wenn du nicht normal wärst. In denen ihrer Augen sind wir auch nicht normal. Bloß der Unterschied ist der, dass wir eben biblisch normal sind. Sie sind nicht mehr normal. Sie wissen nicht mehr, was gut und böse ist. Von Gott her. Aber hier ist etwas, hier ist letztendlich Völkermeer. In Offenbarung 4, dort siehst du, ist noch Gemeindezelt. Das ist auch der Beweis, dass in Offenbarung 4 die Entrückung gibt, weil in Offenbarung 5 das Lamm ist. Und weil du dort noch das Völkermeer siehst ohne Feuer. Aber in 15 nach der Entrückung, da ist ganz anders. Da ist der Zorn da. Wir sind bewahrt vom Zorn. In 4 hätte sonst bereits, wenn bei 4 die Entrückung oder so wäre, hätte dort schon Feuer oder was sichtbar werden müssen, angekündigt werden müssen. Kommt aber erst bei 15. Feuer ist generell ein Gericht, man sieht es bei Sodom und Gomorra. Und jetzt kommt nochmal was, und das darf man nicht vergessen. Ich weiß nicht, ob euch das klar ist. Rache ist gut. Rache ist biblisch. Nur, sagt die Bibel ganz klar, Rache ist nicht dem Menschen vorbehalten, sondern Gott. Bei Menschen ist Rache Sünde. Aber Gott selber ist der rächende Gott. Das heißt, er ist der Rächer. Und er gibt Rache. Und jetzt kommt nämlich Offenbarung 6, Vers 10. Das darf man nicht missachten. Da sagen die Märtyrer von diesem fünften Siegel, das sind ja die Märtyrer der Gemeindezeit, diese Menschen, die durch die apokalyptischen Reiter und was danach kommt, immer wieder ins Martyrium gingen. Wisst ihr, ihr darf etwas nicht vergessen. Um die Jahrhundertwende haben die Türken praktisch, man sagt, 1 bis 2 Millionen armenische Christen haben sie bestialisch ermordet. Wenn man dann einmal sieht, eine katholische Verfolgung vom Katholizismus während dem Zweiten Weltkrieg in Kroatien unter Pavlic, wo man Andersgläubige, also wirklich Millionen und dort war es vielleicht bloß 100.000, aber immer nur viele genug ermordet hat, bestialisch. Und immer wieder waren da auch Gläubige dabei, haben wir Gläubige ermordet und hat letztendlich die Gläubige praktisch versucht auszurotten. Jetzt ist was Interessantes. Jetzt sagt die Bibel, die Seele unter dem Altar sagt praktisch zu Gott, wie lange, o Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, richtest und rächst du nicht unser Blut an denen, die auf Erden wohnen? Das heißt, die fragt praktisch, wie lange geht denn das jetzt noch? Wie lange müssen wir warten, bis wir deine Rache sehen dürfen? Da sagt die Bibel ganz klar, eine kleine Zeit. Wartet ihr, ruht noch ein Weilchen, dann werdet ihr vollendet werden. Aber die Bibel widerspricht nicht, dass Rache richtig ist, dass Rache biblisch ist und dass Gott sich rächen wird. Und Gott rächt sich in dieser Welt für das, was es seiner Gemeinde angetan hat. Müssen wir gucken, was im Islam passiert. Was hier, Menschen, ich habe jetzt wieder einen Bericht gelesen über Kaschmir, wo sie wieder, wo dauernd Christenverfolgungen sind. Es sind dauernd Christenverfolgungen. Auf den indonesischen Inseln, überall, wo du hinguckst, ist Christenverfolgung. Im Islam, furchtbar. Saudi-Arabien, das schöne Land mit den netten Herren, mit den schönen weißen Tüchlein. Christenverfolgung. Wenn du als zum Beispiel als Muslim dort sagst, du bekehrst dich und bekennst dich öffentlich zum Jesus, da steht die Todesstrafe drauf bis heute.
Alle Bibelbesitzer.
Das muss man einfach sehen. Und selbst die Leute, die rübergegangen sind, die amerikanischen Besatzungssoldaten, und da sieht man, wie eigentlich letztendlich auch der Amerikaner, da muss man aufpassen. Wie der Amerikaner hier im Endeffekt genauso feig ist, weil nämlich der das Öl hat. Wenn der das Öl nicht hätte, der Saudi, was denkt er, was dann los wäre? Das ist doch allgemein bekannt, was hier abgeht, weltpolitisch. Bloß das ist nicht unser Problem. Wir beurteilen es heilsgeschichtlich, geistlich. Und davor musst du einfach nüchtern sagen, die Rache ist des Herrn und er wird rächen. Jeder Märtyrer wird gerecht werden. Das ist immer das, was man sagt, zu Deutsch, Nächstenliebe. Wenn dich jemand auf die linke Backe schlägt, dann halte die rechte hin. Das ist der Weg der Gläubigen. Sie haben Lammesnatur. Sie rächen sich nicht. Sie lassen sich abschlachten. Sie lassen sich umbringen. Das ist der Normalweg. Aber jetzt kommt der Unterschied. Jetzt könnte man sagen, ja, dann könnt ihr ja alles treiben. Gott lässt 5 Grad sein. Und jetzt muss man der Welt sagen, eben nicht. Wenn die Gläubigen sich das gefallen lassen und sie werden abgeschlachtet, dann ist es noch lange nicht so, dass Gott sich das gefallen lässt, sondern er wird rächen. Nehmt die Konkordanz. Guckt Rache, rächen. Guckt mal, was die Bibel über Rache und über Gott sagt. Gott ist ein Gott der Rache. Und er wird es rächen. Und das hat mit diesen Zornschalen zu tun. Diese Zornschalen sind ein Stück dieser Rache an der ungläubigen Welt. Das muss man einfach ganz nüchtern sehen. Die Gemeinde ist im Himmel und jetzt beginnt Gott zu rächen. Das muss man den Leuten sagen. Muss ich nicht sagen, das Evangelium ist absolut ein Evangelium der Gewaltlosigkeit. Die Gläubigen sind gewaltlos. Die Gläubigen rächen sich nicht. Die Gläubigen lassen sich alles gefallen. Aber Gott lässt sie nicht alles gefallen. Und Gott ist nicht gewaltlos. Das muss man einfach ganz klar sagen. Darum ist diese Lehre vom lieben Gott eine Erfindung des Teufels. Gott ist nicht ein lieber Gott, sondern Gott ist ein Gott der Liebe. Der seine Liebe so weit geht, dass er seinen eingeborenen Sohn bösartigst und brutalst am Kreuz von Golgatha praktisch hinrichten lässt und alle Sünde der Welt und die Strafe für alle Sünde dieser Welt über diesen Mensch, der gleichzeitig Gott und gleichzeitig Mensch war, ergehen lässt. Da sieht man, wie Gott ernst ist und wie er heilig ist, wie er das ernst nimmt. Aber genauso heilig geht er mit denen um, die dieses Opfer ablehnen. Das muss man dieser Welt sagen. Da muss man sagen, ich finde Langspieler, es kommt die Stunde, wo Gott sich rächt. Es kommt die Stunde, wo Gott zuschlägt. Es kommt die Stunde, wo Gott eingreift. Wo Gott beginnt, seinen Zorn über diese Erde fegen zu lassen. Und wohl dem, der gewaschen ist im Blut des Lammes, dass er sagt, hat für mich keine Bedeutung. Ich gehöre zur anderen Seite. Da wird man dankbar als Gläubiger, dass man Gottes Kind ist und dass man errettet ist. Jetzt kommen hier die Überwinder, die hervorgegangen sind über das Tier, über sein Bild, über sein Mahlzeichen. Und das sind diese Märtyrer der Offenbarung. Diese finden wir wieder in Offenbarung 20, Vers 4. Das ist die sogenannte erste Auferstehung. Die Entrückung ist nicht die erste Auferstehung. Die Entrückung ist die Ex-Anastasis, die Herausauferstehung der Toten. Das ist der Erstling. Aber hier ist die offizielle erste Auferstehung. Und hier heißt, ich sah Throne und sie setzten sich darauf und das Gericht wurde ihnen übergeben. Und ich sah die Seelen derer, die enthauptet worden waren, um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen, die das Tier nicht angebetet hatten, noch sein Bild und das Mahlzeichen weder auf ihre Stirn noch auf ihre Hand genommen hatten. Sie wurden lebendig und regierten mit dem Christus 1000 Jahre. Das heißt, zu Beginn des 1000-jährigen Reichs stehen die auf. Die werden lebendig. Das ist eine Auferstehung, eine Sonderauferstehung. Das ist praktisch die erste Auferstehung nach der Entrückung. Und das sind die Leute, die hier überwunden haben. Die stehen jetzt praktisch, ich sage es mal so, im Paradies. Das Paradies ist leer. Das ist ein ganz einfacher Grund, weil die Gemeinde entrückt ist. Aber jetzt kriegt das Paradies plötzlich neue Bewohner. Das wird oft nicht beachtet. Das Paradies wird bei der Entrückung geleert. Man sagt, das ist Paradies weg. Das ist nicht weg, sondern im Paradies zieht neue Bewohner ein. Die Märtyrer der Trübsal, die zieht jetzt das Paradies ein und kriegen dann auch wieder ihren Auferstehungsleib bei ihrer Auferstehung. Und das ist dann nach der Ausauferstehung die erste Auferstehung. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das Paradies ist leer, nach der Entrückung wird wieder gefüllt. Und so wie wir Auferstehung erleben, bei 1. Thessaloniker 4, 13, so erleben die ihre Auferstehung bei Offenbarung 20, 4. Also muss man einfach verstehen, wir sehen hier wieder einen Blick ins Paradies. Sie stehen im gläsernen Meer und hatten Harfen Gottes. Sie haben es geschafft. Sie sind Überwinder. Sie stehen jetzt vor diesem gläsernen Meer, sie gucken das jetzt an. Und was jetzt interessant ist, wenn man das in Ruhe anguckt, diese Märtyrer, sie steht vorm Völkermeer, das ist eine Handvoll, wenn du das anguckst. Jetzt kommt das Drama. Wo ist die Masse, auch zu der Zeit, wo ist die Masse heute? Wie viele gibt es Gläubige in Deutschland? Schlachhaft. Man sagt, dass sich zum Christentum aktiv 5% bekennen. Und die Leute selber sagen dann wieder, wenn man ganz ehrlich geht und sagt, was taugt die 5%? Was sind da wirklich echte? Dann sagen sie wiederum höchstens 20% von dem. Sie sagen also, wahrscheinlich wird es so sein, dass die wiedergeborenen Gläubigen, die echte Gemeinde Jesu in Deutschland, maximal 1% der Welt, also der deutschen Bevölkerung überhaupt nur ausmachen. Aber es kann man jetzt die Scharwurst, selbst wenn es 2% wären. Aber es sind wenige. Es sind immer wenige, und es werden in der Offenbarung wenige sein, die sich hier bekehren. Wir haben ja gesagt, es sind Juden und Heiden, beides. Es werden wenige sein. Und wisst ihr, wo die viele sind, die Masse? Die Masse sind in dem Völkermeer drin. Und bei der Masse ist der Teufel. Und bei der Masse ist der Antichrist. Und bei der Masse ist der falsche Prophet. Und bei der Masse ist der Zorn Gottes. Und bei der Masse sind die Leichen. Nämlich 50% dieser Leute sind Leichen. Und wenn die auferstehen, dann haben sie jetzt Zeit im tausendjährigen Reich, wo sie einigermaßen ein bisschen was leben können. Und dann kommt das Allerschlimmste. Dann kommt die Auferstehung vom großen weißen Thron. Und dann fahren sie in die Hölle. Und das ist das, was man einfach sich bewusst machen muss. Dort, wo die Masse ist, ist es immer gefährlich. Die Masse ist immer gefährlich. Die Masse war immer dort, wo die Mitläufer waren. Die Gemeinde Jesu ist immer ein kleiner Kreis. Da wollen wir sich überhaupt nicht aufregen, wenn wir Gemeinde Jesu wenige sind. Wenn die Gemeinde Jesu ein kleinerer Kreis ist. Wenn die Gemeinde Jesu die Minderheit ist. Zu mir sagt der Bruder vor kurzem, er sagt, so wie sich das entwickelt in Deutschland, mit das zum Beispiel, das was Sünde ist, darfst du nicht mehr Sünde nennen. Du darfst deine Kinder nicht mehr erziehen, wie es die Bibel sagt. Du darfst nicht mehr Sünde Sünde nennen. Du darfst Gutes nicht mehr gut und Böses nicht mehr böse nennen. Das ist alles verrückt. Sagt er, es wird die Zeit kommen, wo wir Minderheitenschutz brauchen als Gläubige. Auf das laufen wir zu. Ich muss einfach ganz nüchtern sehen. Aber wir müssen uns bewusst sein, auf die Masse wartet das Feuer. Auf die Masse wartet die Zornschale gerichtet. Das Feuer kommt ins Völkermeer. Das muss uns klar sein. Und die Überwinter sind immer weniger, die sind immer weg. Die Gemeinde ist im Himmel, die Überwinter sind hier im Paradies, im Vorhimmel. Es ist interessant, sie singen jetzt ein Lied. Und da ist etwas ganz wichtig, sie singen nicht das Lied, das die Gläubigen, die zur Gemeinde Jesu, zum Erstling gehören, gesungen haben, sondern sie singen das Lied Moses des Knechtes Gottes. Wir sehen, wir haben alttestamentliche Zustände. Sie singen zuerst das Lied Moses und dann das Lied des Lammes. Und dazu vielleicht das Lied Moses, wenn man anguckt, also zuerst Jesaja 5,1 und dann 5. Mose 34. Ich will doch singen von meinem Geliebten ein Lied meines Freundes von seinem Weinberg. Ein Geliebter hatte einen Weinberg aus dem Ausläufer des Ölbergs. Und dann erklärt er und sagt praktisch, Vers 7, das Haus Israel, nämlich ist der Weinberg des Herrn der Heerscharen. Das heißt, das Lied Moses betrifft Israel. Und das sehen wir in 5. Mose, praktisch Kapitel 32, das ganze Kapitel brauchen wir aber nicht lesen. Ich mache bloß Auszüge draus. Und zwar, hier haben wir etwas. Es beginnt wieder so, dass man sieht, und das ist jetzt wichtig, das Lied Moses betrifft nicht Israel allein. Und es gibt eine Regel, wenn ihr Altes Testament lest und ihr wollt wissen, ob etwas Israel allein betrifft, von der Heilsgeschichte her, oder Israel und die Heide, wobei man jetzt unterscheiden muss, Gemeinde oder die Heide generell, dann müsst ihr nur die Anrede angucken. Hier steht zum Beispiel, merket auf, ihr Himmel, denn ich will Rede und du, Erde, vernimm die Rede meines Mundes. Himmel ist immer praktisch Gemeinde Jesu. Und wenn man es genau nimmt, dann gehören auch diese Märtyrer zu der Gemeinde Jesu, allerdings nicht zum Leib. Das ist praktisch der Zweitling, wenn man es so nimmt. Aber Himmel ist immer die Erlösung und Erde ist immer Israel. Der andere Bund. Sieht man zum Beispiel, wenn man Jesaja 1,1 aufschlägt, da fängt er genau gleich an. Und darum ist der Jesaja eine Doppelbotschaft, sowohl für die Juden als auch für die Heiden, wo es dann heißt in Vers 2, höre dir Himmel und nimm zu Ohren du Erde. Und dann redet er vom Ochs, vom Gesetz, vom Joch des Gesetzes und vom Esel, vom Stellvertreter Erlöster. Und das ist eine Regel. Ihr könnt ganz, ganz beruhigt, wenn ihr die Überschrift lest, ich unterstreiche mir das jedes Mal. Himmel und Erde, beides genannt, dann gilt es für beide. Ist ganz leicht zu merken. Und hier, dann redet er ab Vers 4, er ist ein Fels, vollkommen ist sein Tun. Das heißt, die ganzen Wege Gottes sind in Ordnung. Die ganzen Wege Gottes sind hervorragend. Der Fels, Jesus Christus, hütet diese Menschheit in richtiger Art und Weise. Und für diese Menschen, das muss klar sein, war es richtig zu sterben als Märtyrer. Es ist besser als Märtyrer zu sterben, wie in die Hölle zu kommen. Das muss einfach klar sein. Es war für die hervorragend. Und dann erklärt er, wie man sie in der Wüste gefunden hat, Vers 10, Vers 13, wie er sie versorgt hat, wie Honig aus dem Felsen kommt, Öl aus dem harten Gestein. Er redet in Vers 15 vom Fels des Heils. Das heißt, er zeigt hier Erlösung, aber er zeigt nicht Gemeinde. Also die Stufe, diese Geheimnisse mit dem Leib des Christus aus Juden und Heiden, der Erstling und der Zweitling, die Märtyrer, das sieht man hier alles nicht im Alten Testament. Aber das Lied Moses redet vom Erlöser, vom Messias, von Jesus Christus. Ich möchte aber jetzt etwas dazwischen schieben. Wenn man das jetzt liest und vergleicht mit dem, was in Offenbarung 5 und Offenbarung 14 geschrieben wird, dann sieht man den Unterschied zu der Gemeinde Jesu, man sieht den Unterschied zum Erstling, zu der Gemeinde. Zum Beispiel, ihr findet hier immer die Heiligkeit Gottes, die Gerechtigkeit Gottes, das richtige Handeln Gottes, dass er Herr ist, dass er allmächtig ist, dass er der König der Heiligen ist, dass er die richtigen Werke tut, dass er anzubeten ist, dass er zu fürchten ist und seine Heiligkeit. Und ich mache jetzt mal bewussten Sprung, indem wir jetzt nochmals doch kurz in die Lieder reingehen. Wenn man jetzt Offenbarung 15 anguckt und die Lieder liest, dann sieht man in Vers 3: Groß und wunderbar sind deine Werke, o Herr Gott Allmächtiger. Das heißt, da redet die Bibel davor, wie herrlich Gott ist, wie allmächtig er ist, wie er der Herr ist, wie seine Werke wunderbar und groß sind. Wie alle seine Wege wahrhaftig sind, wie sie gerecht sind, auch die ganzen Gerichte Gottes. Er ist der König der Heiligen. Wer sollte dich nicht fürchten? Jetzt kommt der nächste Gedanke, wo er dann letztendlich sagt, Furcht Gottes ist angesagt. Wer sollte deinen Namen nicht preisen? Das heißt, Gott will angebetet werden. Und er sagt, du allein bist heilig. Es werden alle Völker kommen, da steht Heiden, und werden vor dir anbeten. Eindeutig, wann das sein wird im tausendjährigen Reich. Aber es sieht, seht das Lied an. Das ist ein Lied. Das Lied redet von den Werken Gottes, von seiner Allmacht, von seiner Heiligkeit, von seiner Anbetungswürdigkeit, von seinen gerechten Wegen, dass er der König der Heiligen ist, von dem, dass man Gott fürchten soll, dass man ihn Lob preisen soll, von seiner Heiligkeit, wie man sich Gott gegenüber benehmen soll. Es ist das alte Evangelium der Gottesfurcht, das im alten Bund gegolten hat, das wir gesehen haben, das nach der Entrückung hier über die Erde nochmals geht. Aber, wenn wir jetzt einfach einen Sprung machen, nochmal zurück, was wir schon bereits durchgenommen hatten, in Offenbarung 5 und Offenbarung 14, dann sehen wir was anderes. In Offenbarung 5, dort heißt es, ab Vers 9, dass die Heilige und der Vorsteher, die Räucherwerke, die Gebete der Heilige, sie singen oder sie sangen ein neues Lied, in dem sie sprachen. Das heißt, die Gläubigen singen ein anderes Lied. Sie singen nicht das Lied der Werke, nicht das Lied der Allmacht, das mag drin vorkommen, aber der Tenor, der Grundtenor ist ein anderer, weil sie nämlich zur Gemeinde gehören, zu der Erstlingsschar, zum Leib Jesu Christi, zu der Gemeinde. Und jetzt heißt es völlig anders. Sie sagen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu brechen, denn du bist geschlachtet worden. Jetzt kommt was ganz anderes. Im Zentrum der Gemeinde Jesu steht das Opfer am Kreuz von Golgatha. Und für die Menschen ist das Opfer in der Art und Weise, wie es für uns zugänglich war, das zur Erstlingschaft geführt hat, dass wir in dem Moment, wie wir erlöst wurden, in den Leib Christi eingefügt wurden, hineingetauft wurden, nicht zur Verfügung. Dort ist das Evangelium der Heiligkeit und der Gottesfurcht. Aber hier, die Gemeinde singt ein anderes Lied. Sie singt über das vollkommene Opfer. Du hast uns vor Gott erkauft mit deinem Blut. Sie singt vom Blut Jesu Christi. Hebräer 10, 10 und 14, das vollkommene Opfer, mit dem er uns mit einem einzigen Opfer für immer vollendet hat. Das Blut Jesu, Erlösung durch Jesu Blut. Und dann sagt er, du hast uns erkauft aus allen Stämmen, Sprachen, Nationen. Das heißt, die herausgerufene Gemeinde aus Jude und Heide, aus der ganzen Welt, dieser geheimnisvolle Leib des Christus. Und er sagt, du hast uns zu Königen und Priestern gemacht. Das allgemeine Priestertum. 1. Petrus 2, Vers 4. Jeder Gläubige ist ein lebendiger Stein und dient als Priester Gott in seinem Heiligtum. Und dann sagt er, du wirst herrschen. Du wirst als Gläubiger hassen. Über was hasse ich? Über Sünde natürlich. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Ich bin tot für die Sünde. Ich bin tot fürs Gesetz. Ich habe Sieg über Sünde. Und was ein Gläubiger wert ist, das siehst du sein Verhältnis zur Sünde. Und je weiter die Endzeit beginnt zu eskalieren, das heißt, aus der Rand und Band zu geraten, je mehr wirst du sehen, was ein Gläubiger wert ist. Ob er wirklich gegen die Sünde resistent ist. Ob er wirklich nicht in offene Sünde fällt. Jeder sündigt, das ist keine Frage. Aber ob er dann umkippt und in Sünde fällt, das ist der Unterschied. Wenn man dann weitergeht in Offenbarung 14, ab Vers 3, dort heißt es ja wieder, sie sangen wie ein neues Lied. Sie singen jetzt wieder was? Das ist ein neues Lied. Und jetzt heißt hier praktisch die Bibel und geht das gleiche wie vorher, dass sie erkauft sind von der Erde. Und dann in Vers 4, sie sind es, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind jungfräulich. Das ist dieses 2. Korinther 11, Vers 2, wo Paulus sagt, ich will die Gemeinde Christus als reine Jungfrau zuführen. Diese Heiligkeit, wo die Gemeinde in ihrer Reinheit dargestellt wird, Epheser 5, ab 25, ohne Flecken, ohne Runzeln. Ein geheimnisvoller, unsichtbarer Organismus, der aus lauter Menschen besteht, aus lebendigen Steinen, die ein Merkmal haben, dass sie dauernd gereinigt werden durch Jesu Blut. Und das ist die Gemeinde. Aber jetzt guckt ihr mal das Lied von den anderen an, danach, nach der Entrückung. Die singen das Lied nicht vom Blut, die singen nicht das Lied der Gemeinde, die singen nicht das Lied des Opfers, sondern sie singen das Lied der Heiligkeit Gottes. Das ist der große Unterschied. Hier ist eine andere Heilsperiode. Hier ist bereits die Übergangsperiode, die dann in Israel mündet, wo dann Israel wieder angenommen wird durch die Ausgießung des Heiligen Geistes. Aber hier hast du nicht der Erstling, hier hast du der Zweitling auf Deutsch, die zweite Gruppe. Aber die Gemeinde ist abgeschlossen. Diese Menschen, die hier Märtyrer sind, in unserem Kapitel, gehören nie zum Leib Jesu Christi, nie zu der Gemeinde. Die Bibel sagt da, sie werden im Himmel sein und Gott wird ihnen Tränen abwischen. Sonst heißt, er sagt hier was ganz anderes, sie werden mit Christus herrschen auf dieser Erde. Die werden hier auf der Erde mit Christus herrschen. Das ist ihre Belohnung. Wir aber sind im Himmel und uns wischt Gott die Tränen ab. Und das ist ein riesiger Unterschied. Also man sieht hier eindeutig, ist anders. Offenbarung 14,4 sagt dann, sie folgen dem Lamm nach, wohin es auch geht. Nachfolge Jesu, senke meine Tritte ein in deine Fußstapfen, dass mein Gang nicht wanken sei. Ihr merkt etwas, die Gemeinde Jesu ist untrennbar mit Jesus, mit seinem Opfer, mit seinem vergossenen Blut, mit der Nachfolge, mit dem in der Heilige Geist getauft werden, das heißt mit der Lebensfunktion. Das in der Geist getauft werden ist ja Lebensfunktion, dass ich zum Leib gehöre, untrennbar verbunden mit dieser dauernden Reinigung, mit dieser Jungfräulichkeit, mit der Nachfolge Jesu und wir sind Erstlinge. Und hier heißt, wir sind als Erstlinge für Gott und das Lamm erkauft. Römer 8, 23 sagt, wir haben die Erstlingsgabe des Geistes. Das ist da. Das ist das, was die Gemeinde umdreht. Und das heißt hier, es ist kein Betrug erfunden, noch eine Lüge in ihrem Mund. Sie ist unsträflich vor dem Thron Gottes. Thron Gottes bedeutet, solange sie in Christus bleibt, solange sie im Himmel innerster Heiligtum drin ist, ist sie unsträflich. Solange sie durchs Blut Jesu, Hebräer 10, 19 praktiziert, vom Thron Gottes Gott, ist sie unsträflich, die Gemeinde. Das ist das Lied der Gemeinde. Aber jetzt guckt das Lied aus Offenbarung 15 an. Was ganz anderes. Wenn man jetzt überlegen muss, wann ist denn Entrückung? Dann muss man sagen, da muss etwas passiert sein, auch heilsgeschichtlich. Sie redet nicht mehr vom Opfer. Ja, warum redet die nicht vom Opfer? Sie redet nicht mehr von der Gemeinde. Sie redet nicht mehr von der Jungfrau. Sie redet nicht mehr vom Gewaschensein im Blut des Lammes. Sondern sie redet von den herrlichen Werken Gottes. Das ist eigentlich auch herrlich. Auch die, für diese Menschen hat Gott die Werke vollbracht. Das ist keine Frage. Aber da stehen andere Dinge im Vordergrund. Sie sagen, du bist der Herr. Du bist Gott. Und du bist allmächtig. Das ist das alte Hebräische. El Shaddai, der Absolutherrscher. Der Gewaltherrscher, der alles im Griff hat. Über was reden wir? Über Gewalt. Über was reden wir? Über Rache. Über Zornschale. Drum kommt jetzt hier wieder das stärker in der Vordergrund. Was du tust, auch deine Werke, auch deine Rache, das ist herrlich. Du bist der Herr, Gott, der Allmächtige, der Rächer, der über diese Erde geht. Du bist der, der gerecht ist und auch dein Gericht, das du über diese Erde ergehen lässt, ist gerecht. Du bist der König der Heiligen. Man darf etwas nicht vergessen. 1. Samuel 8, Vers 7, das möchte ich lesen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, wenn man hier über Herrschaft redet im Reich Gottes. Da sprach der Herr zu Samuel: Gehorche der Stimme des Volkes in allem, was sie dir gesagt haben. Denn sie haben nicht dich, sondern mich verworfen, dass ich nicht König über sie sein soll. Und das ist entscheidend. Der Herr Jesus ist letztendlich, und auch Gott der Vater, die Königsherrschaft Gottes, das Reich Gottes. Ich möchte es nochmals betonen, ist nur bei den Heiligen. Heute ist das Reich Gottes nur inwendig in uns sichtbar. Im tausendjährigen Reich wird es wieder sichtbar werden. In dieser Übergangsphase sind diese kleine Person, eine Gruppe, die hier ist, die jetzt vom Thron Gottes steht, die sterben müssen. Dort wird es repräsentativ und wird auch praktisch angezeigt, wird sichtbar werden auf dieser Erde. Und jetzt, hier muss man jetzt nochmals etwas begreifen. Ich habe das drum auch mit angehängt. Ich möchte da geschwind was einschieben. Und zwar, ich habe hier das Matthäus-Evangelium angehängt. Und zwar müsst ihr es einfach einmal nüchtern sehen. Gott ist König. Er ist König der Heiligen. Er ist letztendlich, er hat eine Königsherrschaft aufgerichtet. Das Matthäus-Evangelium ist das Evangelium der Königsherrschaft, des Königs der Heiligen. Und darum ist es wichtig, dass man das Evangelium versteht. Wenn ihr es nur mal vom Abriss her anguckt, in diesem Evangelium ist natürlich alles auf Israel zentriert. Das ist ein ganz einfacher Grund, weil er der König Israels ist. Man sieht hier in Kapitel 1, wie der Stammbaum beginnt. Dann sieht man den ganzen Messias, dass er ein Sohn Davids ist, wo er herkommt, dass ein König an Betum geschieht, dass der König Gold, Weihrauch, Myrrhe bringt, praktisch diese drei Ämter Jesu. Und dann sieht man ab Kapitel 5 die Regierungserklärung. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Regierungserklärung des Reiches Gottes ist die Bergpredigt. Und wenn Christus in uns ist, dann ist das Gesetz, das in unsere Herzen geschrieben ist, die Bergpredigt. Wenn jemand erzählt, dass die Bergpredigt die Regierungserklärung für das tausendjährige Reich ist, dann glaubt es nicht. Das ist sie zwar auch, aber zuerst ist sie mal inwendig in uns. Im tausendjährigen Reich ist sie auch da. Das ist der zweite Topf, die zweite Ebene. Zuerst einmal ist die Bergpredigt für uns. Und das bedeutet ganz praktisch, wenn mich heute jemand auf die linke Backe schlägt, dann habe ich wohl die rechte hinzuhalten. Ist überhaupt keine Frage. Wenn mir jemand flucht, dann habe ich ihm zu segnen. Das muss man einfach sagen, das ist Tatsache. Im tausendjährigen Reich wird das natürlich das allgemeine Gesetz sein. Und so wird hier der König in allen Schattierungen dargestellt. Ich möchte das jetzt nicht ausführen, das ist was für die stille Zeit für daheim. Sollen sich in Ruhe angucken. Aber wir müssen ganz nüchtern sehen, er ist der König der Heiligen. So wie er hier im Matthäus-Evangelium seine Regierungserklärung gibt, die Bergpredigt, so stellt er sich hier als König vor. Und man kann hier sehen, was es bedeutet, dass er der König der Heiligen ist. Und alles, was er im Evangelium nach Matthäus hier irdisch für Israel erzeigt, das ist er innerlich für uns. Das muss klar sein. Du kannst hier die ganze Königsherrschaft kannst du ablesen. Und du kannst hier wie ein kleines Kind ablesen, was der Herr Jesus in mir sei will. Und da kannst du im Prinzip die ganze Erlösung bis in die letzte Einzelheit kannst du ablesen. Wie er den neuen Bund bringt, wie er den Weg ins Heiligtum freimacht, wie er lebt durch seine Verstehung, wie er Macht hat im Himmel und auf Erden, wie er dann dienstmäßig seine Heiligen nimmt und sie fortschickt an die Arbeit. Das ist absolut wichtig. Hier hast du ein Lied, wo auch praktisch Menschen sind, die Jesus als König anerkennen, aber ihre Übergangsphase, wie zur Zeit der Apostelgeschichte. Und du hast hier ein anderes Evangelium, das ist das Evangelium der Heiligkeit, dieses ewige Evangelium. Und Evangelium heißt nur frohe Botschaft, das heißt bloß eine frohe Botschaft. Das heißt, mittendrin im Chaos, mittendrin in der Gesetzlosigkeit, verkündigt man dann auf dieser Erde die Heiligkeit Gottes. Die Heiligkeit steht gegen die Gesetzlosigkeit. Am Teufel sei Treiber hat nur begrenztes Ausmaß, weil hier ein allmächtiger Gott ist. Das ist etwas, wenn jetzt ein Mensch liest, selbst wenn er jetzt nicht zum Glauben gekommen ist und plötzlich leidet unter diesen Zuständen, und er kriegt die Bibel in die Hand und er liest es, dann wird er merken, Gott hat alles im Griff. Alles der Teufel nur ein Zeitgewehr und dann schlägt er zu. Das heißt, das ist dieser Gegenpol, des Evangeliums, das hier letztendlich in diesen Liedern gesungen wird. Was mir nochmal ganz wichtig ist, in Vers 4, am Ende, er sagt dann, und am Schluss wird dir die ganze Menschheit Anbetung darbringen. Und das passiert ab Offenbarung 20 oder im Jesaja 2 oder im Jesaja 11, praktisch beim tausendjährigen Reich. Wenn praktisch der Löwe beim Lamm sein wird, wenn diese Welt sich völlig verändern wird, wenn Jesus Christus herrscht, da gibt es trotzdem Rebellion, das sieht man in Saharia. Aber dann wird es geschehen, dass die Völker Anbetung bringen nach Jerusalem. Das heißt, hier schon ein starker Ausblick auf das, was bald kommen wird, das tausendjährige Reich. Das darf man ja nicht vergessen. Wie lange ist hier das tausendjährige Reich noch weg? 3,5 Jahre. Ist klar, 3,5 Jahre sind das tausendjährige Reich. Das ist eine kleine Zeit. Er sagt, gleich geht's los. Jetzt kommen nur die Zornschalen und dann kommt das tausendjährige Reich. Das ist kurz vor der Tür. Könnt ihr nochmal nachlesen, eine Parallelstelle. Jetzt sagt er hier, Vers 5, nach diesem sah ich. Und siehe, der Tempel des Zeltes des Zeugnisses im Himmel wurde geöffnet. Hier haben wir wieder dieses Wort für Tempel. Und ich möchte es doch nochmal angucken, dieses Naos. Und zwar in der Offenbarung. Offenbarung 3, Vers 12. Dort heißt es, wer überwindet, den will ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen und er wird nie mehr hinausgehen. Hier bezieht sich der Naos, der Tempel, auf die Gemeinde. Offenbarung 7, Vers 14. Das sind die, welche aus der großen Drangsal kommen und sie haben ihre Kleider gewaschen, sie haben ihre Kleider helle und weiß gemacht im Blut des Lammes. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm, besser bringen ihm Gottesdienst dar, in seinem Tempel Tag und Nacht. Ganz klar, die gewaschen sind im Blut des Lammes, sind in diesem Tempel. Das ist eine ganz klare Beziehung. Offenbarung 11, 1. Es wurde mir ein Rohr gegeben, gleich einem Stab. Und der Engel stand da und sagte, mache dich auf und miss den Tempel Gottes. Doch steht überall Naos und den Altar, die welche dort anbeten, den Vorhof, der außerhalb des Tempels ist, lass aus oder wirf hinaus. Beides kann man übersetzen. Das heißt, hier ist der geistliche Tempel der Gemeinde und der unechte Vorhof wird praktisch hinausgeworfen, hier bei der Entrückung. Und hier haben wir praktisch Gemeinde im Naos, im Tempel, die Bluterkaufte im Tempel, die Bluterkaufte als der echte Teil des Tempels, nämlich Heiligtum und Allerheiligstes. Und dann, wenn man dann weitergeht, dann sieht man, dass nach Römer 11, 25 etwas passiert. Ich lese Römer 11, 25, weil es ein zentrales, praktisch, wie soll ich sagen, es ist ein zentraler Einschnitt, das ist vielleicht der richtige Ausdruck. Es ist ein zentrales Geschehen, heilsgeschichtlich. Dort heißt es, denn ich will nicht, meine Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt bleibt, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet, dass Israel zum Teil Verstockung widerfahren ist, bis dass die Vollzahl der Heide eingegangen sein wird und dann wird ganz Israel gerettet werden. Das heißt, nach der Vollzahl der Heide, nach der Entrückung, nach der Vollzahl, die zum Leib Jesu Christi gehört, muss eine Änderung geschehen, auch im Tempel. Und jetzt, wenn man jetzt in die Offenbarung reinguckt, dann sehen wir plötzlich die Änderung. Offenbarung 11, 19. Und der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet und die Lade seines Bundes wurde sichtbar in seinem Tempel. Es geschah ein Blitz, Stimme, Donner, Erdbebung, großer Hagel. Fällt euch was auf? Die Gemeinde ist nicht mehr im Naos. Die ist da nicht mehr drin. Mit dem Heiligtum. Wisst ihr, wo die ist? Die ist gerade woanders. Und zwar, die ist beim Preisgericht Jesu Christi. In dieser Zeit läuft das Preisgericht Jesu Christi ab. Die ist beim Preisgericht. Und jetzt ist im Tempel Gottes plötzlich die Bundeslade. Das heißt, er zeigt ja, jetzt kommt Israel. Das ist ein leichter Beweis, dass hier die Entrückung sein muss. Das nächste, Offenbarung 14, 15. Ein weiterer Engel kam aus dem Tempel hervor und er rief mit lauter Stimme. Und jetzt sagt er, jetzt kommt das Gericht, jetzt kommen die Zornschale, jetzt passiert, jetzt wird Gott richten. Das heißt, es ist im Tempel Gottes nicht mehr Blut, die bluterkaufte Schar, sondern jetzt ist Gericht da. Das ist was anderes, das ist jetzt Gericht. Jetzt bringt der Tempel das Gericht. 14, Vers 17. Ein weiterer Engel kam aus dem Tempel hervor und zeigt, jetzt kommt das Gericht nicht nur über die Heide, sondern jetzt kommt das Gericht über Israel. In unserem Text. Das Gericht, der Zorn über die Sünder. Meint ihr was? Am Anfang hat der Tempel bis zur Entrückung hat der Tempel immer heilsgeschichtliche Bedeutung. Er zeigt, dort sind die Heiligen, dort sind die Erlöster, dort ist die bluterkaufte Schar, dort sind die, die jetzt zum Leib Christi gehören. Nach Römer 11, nach der Entrückung, ist ganz anders. Jetzt birgt der Tempel plötzlich Gericht, Strafe, Zorn. Das heißt, das Heil hat sich gedreht. Jetzt löst dieser Tempel die Heiligkeit Gottes aus. Das heißt, in diesem Tempel wird die Heiligkeit Gottes in Gericht umgemünzt und ausgegossen über diese bösartige Menschheit. Kapitel 16, ich hörte eine laute Stimme aus dem Tempel und jetzt kommen die Zornschale Gerichte. Und dann kommt in Offenbarung 16, Vers 17, aus diesem Tempel Harmagedon, der letzte Krieg auf dieser Erde. Und da sieht man jetzt den Unterschied. Nach dem Gerichte im Himmel kommt dann praktisch der Tempel wieder. Und jetzt ist wieder was anderes. Jetzt ist die Gemeinde nämlich nicht mehr beim Preisgericht. Sondern jetzt geht es mit dem Herrn Jesus in die Himmelei für alle Ewigkeit. Jetzt passiert wieder was ganz anderes. Offenbarung 21, 22. Das ist dann wieder eine Bibelstelle über diesem Tempel. Einen Tempel sah ich nicht in ihr. Also das muss uns jetzt klar sein. So wie das Reich Gottes inwendig in uns ist, dann auf der Erde sichtbar ist und dann im Himmel ist, so ist dieser Tempel inwendig. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes, 1. Korinther 3, 16. Inwendig in uns. Dann zeigt Gott nochmals diesen Tempel im Himmel und jetzt ist der Tempel nicht mehr letztendlich die Wohnstätte der Heiligen, also dieses Spreitgericht, sondern jetzt wird dieser Tempel, die ganze Heiligkeit Gottes, jetzt gießt Gott diese Heiligkeit aus. Und dann ist er überflüssig. Und dann passiert nämlich was, jetzt sagt er, im Himmel ist so ein Tempel nicht mehr. Das heißt, der Naos ist nicht mehr im Tempel. Also, oder andersrum, der Naos ist nicht mehr der richtige Tempel, so muss man sagen. Er ist nicht mehr der Tempel, sondern im Naos praktisch, oder der Naos ist ganz weg und jetzt heißt es, ich sah keinen Tempel mehr in ihr, denn der Herr, Gott, der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Das heißt, wir sind jetzt nicht mehr im Zwischenzustand, in dieser Stellung in Christo, sondern wir sind jetzt im Totalzustand. Wir sind mit Gott, dem Vater und seinem Sohn vereint. Jetzt sind wir wesensmäßig dort, wo wir hingehören. Jetzt gehören wir zu ihm. Jetzt ist Gott alles in allem. Jetzt ist passiert. Jetzt sind wir vereinigt. Da gibt es keinen Tempel. Wisst ihr, und alleine deine Bibelstelle, nicht das wichtig, siehst du, bis Offenbarung 11 ist praktisch die Gemeinde dran, nach Offenbarung 11 ist die Gemeinde nicht mehr dran. Und deine Lieder siehst, bis Offenbarung 11 ist die Gemeinde dran, nach den Lieder ist nicht mehr die Gemeinde dran. Das ist also ganz klar, dort muss die Entrückung sein. Es sind zwei völlig verschiedene Vorgänge, die sich hier abspielen. Und zwar, jetzt im Himmel ist alles wesensmäßig. Wenn wir jetzt wieder in unseren Text reingehen, Offenbarung 15, dann sagt er hier im 5. Vers, er sieht jetzt die Stiftshütte, das heißt das Heil geht zu Israel, der wird jetzt geöffnet und jetzt passiert, jetzt kommen aus diesem Tempel 7 Engel, das ist die Vollzahl, 7 Plage, die Fülle des Zornes Gottes oder 7 Schläge, 7 Katastrophen, ausgelöst in diesem Heiligtum. Und diese Engelbote, die hat eine reine Leinwand um ihre Brust. Und was zeigen die an? Dass Gott Heiligkeit will, dass Gott Reinheit will, dass Gott heilig ist. Sie haben goldene Gürtel. Und wenn man das sieht, Gold ist immer das Wesen Gottes. Das zeigt an, er ist der Richter über die ganze Erde. Und ich lese dazu 3. Mose 16, Vers 4. Er ist der Heilige. Das ist immer das Wesen Gottes. Er soll den heiligen leinenen Leibrock anziehen und soll ein leinenes Unterkleid an seinem Leibe haben, sich mit einem leinenen Gürtel gürten, mit einem leinenen Kopfbund umbinden. Denn das sind die heiligen Kleider und soll seinen Leib in Wasser baden. Das heißt, man sieht hier, das ist die Bekleidung. Und die war hier auf der Erde noch leinern, weil sie letztendlich in dem Fall praktisch Reinheit gezeigt hat. Der Hohepriester hat sich um die Reinheit gekümmert. Vorher hat sich um die Reinheit gedreht, darum war es ein leinerner Gürtel. Aber jetzt ist der Gürtel nicht mehr Leinen, er ist schon golden. Das heißt, jetzt handelt Gott nicht mehr gemäß dem Leinen, nämlich um uns zu reinigen, sondern jetzt handelt er gemäß seiner Heiligkeit. Gold ist immer das Wesen Gottes, jetzt handelt er seiner Heiligkeit. Und darum sind es goldene Gürtel. Jetzt kommt der Zorn. Wäre hier ein leinerner Gürtel, wäre noch echte Reinigung möglich. Aber das Gürtel ist jetzt Gold, jetzt kommt das Gericht. Jetzt fängt Gott aber mit dieser Erde abzurechnen, ihrer unbeschreiblichen Weise. Vers 7. Und eines der vier lebendigen Wesen gab den sieben Engeln sieben goldene Schalen voll des Zornes Gottes, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Hier haben wir jetzt einen ganz entscheidenden Punkt. Ihr könnt es nachlesen im Zephania. Der Zorn Gottes ist was Aktives, was Reelles, das Gott auslöst. Und jetzt betont die Bibel, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ich denke, hier muss man sich etwas vergegenwärtigen. 1. Timotheus 6, 16. Wenn es so lässig genommen wird, was das bedeutet, dass Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt, ich denke, dann ist es ganz wichtig, dass wir etwas sehen. 1. Timotheus 6, 16. Der allein Unsterblichkeit hat. Er ist der allein Unsterbliche, der lebt in die Ewigkeiten der Ewigkeiten. Dass der Herr Jesus uns zum Beispiel durch die Erlösung ewiges Leben gibt, das ist schon große Gnade. Für die Verdammten ist es natürlich schlimm, dass sie in Ewigkeit gestraft werden. Aber Unsterblichkeit selber hat allein Gott. Zumindest die Lehre von der unsterblichen Seele, die ist griechisch, die ist biblisch. Sondern allein Unsterblichkeit hat Gott. Dass er diese Unsterblichkeit nimmt und die Menschen zum Beispiel gibt bei der Erlösung, dass sie dann unsterblich sind bis in Ewigkeit, das ist was anderes, das ist Gottes Gabe. Und genauso, dass er praktisch die Menschen hier nimmt und dass sie nicht sterben in diesen Gerichten in der Hölle. Und ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, der Hölle geht es nämlich nach Seele und nach Leib. Da wird auch der Leib drangenommen. Das ist dann eher die fatale Seite dieser Sache. Aber per System hat der Mensch keine unsterbliche Seele, sondern Gott verleiht es. Das sei Souveränität, das ist ein Unterschied. Wenn man jetzt wieder reingeht und uns zum Schluss anguckt von unserem Kapitel, dann sehen wir etwas. Und zwar, der Tempel Gottes wurde erfüllt mit Rauch von der Herrlichkeit Gottes und von seiner Kraft und niemand konnte in den Tempel hineingehen, bis die sieben Plagen der sieben Engel vollendet werden. Das ist jetzt insofern glasklar, da ist niemand mehr drin. Da kannst du nicht hineingehen, weil es die Heiligkeit Gottes kommt. Erinnert euch sicher 1. Könige 8, praktisch oder 2. Chroniker 5, 14, wenn die Herrlichkeit Gottes kam, konnte niemand in den Tempel reingehen. Und das ist der Unterschied, Geschwister. Und das müssen wir einfach sehen. Wir müssen die Bibel so lesen, wie es geschrieben steht. Die Bibel sagt ganz klar im Hebräer 10, wir können heute zur Zeit der Gnade durch das Blut Jesu bis ins Allerheiligste des Tempels gehen und vor Gottes Angesicht treten. Wenn einmal die Gnadezeit rum ist, wenn einmal die Gerichte kommen, dann hat der Tempel wieder die gleichen Merkmale wie im Alten Testament. Auch ein Beweis, dass die Heilszeit gewechselt hat. Dann kannst du in den Tempel nicht mehr reingehen. Da sind die Gläubigen auch nicht mehr drin. Du kannst auch nicht mehr reingehen. Weil hier dann das so von der Heiligkeit Gottes erfüllt ist. Wenn die Heiligkeit Gottes dann einmal vollkommen dargestellt wird im Himmel, dann bricht das Inferno los. Dann brechen die Gerichte los über diese Erde. Und vorher kann da niemand hineingehen. Das ist absolut dann letztendlich Gerichtszeit angesagt. Jetzt müssen wir nochmals ganz kurz zurückgehen und müssen nochmals uns vergegenwärtigen. Wir haben hier die Einleitung zum Zorn Gottes. Wir haben hier eine Situation, wo Gott die letzte Strafe, die letzte Schläge über diese Menschheit loslässt. Wo der Teufel in der Gestalt des Antichristes, das haben wir ja gesehen bei Offenbarung 13, wo der falsche Prophet als der große Verführer Zeichen und Wunder tut, wo diese Erde vollständig in der Hand des Teufels scheint. Gleichzeitig beginnt aber Gott im Himmel zu zeigen, es ist ein gläsernes Meer, er kontrolliert alles und er wird sein Gericht jetzt hier hineingeben und wird mit dieser Erde abrechnen. Er wird sich rächen gemäß Offenbarung 6. Gott wird jetzt abrechnen. Und dann siehst du, diese Menschen, die hier jetzt gläubig sind, die sind ein wenig anders. Das sind nicht die Erkaufte durch das Lammes Blut. Das sind Menschen, die sterben mussten, weil sie sich zu Gott gehalten haben, weil sie von Jesus wussten, aber die erleben keine Wiedergeburt wie wir durch den Heiligen Geist. Die erleben keine Reinigung durch Jesu Blut wie wir. Das ist was anderes. Das ist praktisch der Zweitling. Und trotzdem sind sie vom Thron Gottes und werden auferstehen und mit Christus herrschen 1000 Jahre. Das ist wichtig. Sie sind praktisch die, die uns nachgerückt sind ins Paradies. Plus gehören sie nicht mehr zum Leib Jesu Christi. Und da zeigt dann Gott den Unterschied, zum Beispiel zum Lied des Lammes. Und dann siehst du, wenn Gott dann einmal beginnt, in seinem Tempel die Heiligkeit letztendlich zu demonstrieren, dann hat er einen goldenen Gürtel. Dann ist hier der goldene Gürtel gezeigt und nicht mehr die leinene Gürtel. Das heißt nicht mehr Reinigung, nicht mehr Gnadezeit, sondern Gericht. Wenn man das sieht als Gläubiger, dann muss man beginnen, dankbar zu werden, dass man zu der anderen Gruppe gehört. Ob hier überhaupt einer von uns sterben muss als Märtyrer, das weiß ich nicht. Das heißt, muss gar niemand sterben als Märtyrer. Es kann sein, man kommt so in den Himmel. Es kann sein, es müssen alle als Märtyrer sterben, das weiß kein Mensch. Aber es hängt nicht am Martyrium. Aber bei denen Menschen hängt es am Martyrium, sie müssen sterben. Und sie müssen sich weigern, bis aufs Blut dieses Mahlzeichen des Tieres anzunehmen, sonst kommen sie nicht in den Himmel. Das heißt, das wird das Kriterium sein. Ob es Mahlzeichen des Tieres annimmt und wo Gott glaubt, ob man glaubt, dass der Herr Jesus der Erlöser ist und dass man nicht sich im Antichrist, im falschen Christus ausliefern darf. Aber wir haben das unendliche Richter, wir haben die Erlösung durch Jesu Blut. Und wenn man das einmal sieht, wie hat es wieder ganz neu bewegt, wenn man sich einmal anguckt, der Unterschied von dem Lied, der Erlösten, von unserem Lied, das wir singen, dann muss man sich fragen, angesichts dieser Info, singen wir das Lied voll Dankbarkeit? Oder hat uns der Teufel wieder im Wickel, indem er uns wirklich immer wieder eintrichtet, diese Unzufriedenheit, dass die Gläubigen unzufrieden sind? Dass die Gläubigen wieder nicht zufrieden sind? Dass die Gläubigen wieder rumtun und wieder beginnen, nach der Welt zu schielen und wieder beginnen, nach dem Teufel zu schielen? Das ist das große Drama. Wenn man das alles sieht, dann muss man sagen, Gott sei Dank gehöre ich nicht dazu, sondern zu denen, die erkauft sind durch Jesu Blut. Gott sei Dank ist es bei mir klar. Gott sei Dank bin ich im Himmel. Gott sei Dank bin ich in die himmlischen Orte versetzt. Gott sei Dank bin ich jetzt im Naus. Ist Recht Gottes inwendig in mir. Ist mein Herz der Tempel des Heiligen Geistes. Gott sei Dank wird der Vater im Himmel mir die Tränen abwischen. Und Gott sei Dank ist mein Endzustand und mein Endwohnort der Himmel und nicht Jerusalem hier auf der Erde im tausendjährigen Reich. Das ist ja ungeheure Gnade. Wenn das der Gläubige sieht, dann muss er dankbar werden. Gut, ich möchte beten zum Schluss. Herr Jesus, möchte dir einfach danken, dass du uns erlöst hast mit deinem kostbaren und teuren Blut und dass wir nicht das Lied Moses und das Lied des Lammes singen, sondern dass wir das neue Lied der Erlösten singen dürfen. Dieses erlöste Volk, das letztendlich ins innerste Heiligtum eingehen darf, dass wir da dazugehören, dass wir erlöst sind durch dein kostbares und teures Blut, Zugang haben durch dein Blut ins innerste Heiligtum, dass wir zu deinem Leib gehören, zu der bluterkauften Schar. Und danke dir einfach, wenn wir das heilsgeschichtlich sehen, dass es große Gnade ist, dass jeder von uns dich finden durfte und dass wir Friede finden durften in dein Blut und in deine Wunde. Und jetzt gib uns Gnade und einen wirklich geöffneten Blick für die Heilsgeschichte, dass wir sehen, dass wir hier der Überrest sind, der Überbleibsel deines Heilshandels und dass die Welt diesem antichristlichen, furchtbaren Reich entgegengeht, aber auch deine Zornschale gerichtet, dass du sie richten wirst, dass du den Zorn des Vaters auslösen wirst über diese Welt, dass das Völkermeer mit Feuer vermischt werden wird. So lass uns Gnade haben, dass wir uns absondern, dass wir dir dem Lamme folgen, wohin du gehst, in deine Fußstapfen bleiben, gereinigt durch dein kostbares und teures Blut und dass du mit uns zum Ziele kommst. Und dafür danke ich dir. Amen. Amen. Amen.